Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das in den letzten Tagen durch die Medien gegangen ist. Und sicherlich haben die meisten von euch davon gehört. Und viele hat es wahrscheinlich auch bewegt. Kirk Douglas ist gestorben. Im Alter von über 100 Jahren. Manche von den Jüngeren, genau, fragen sich, wer ist Kirk Douglas? Ich dachte, der Kerl heißt Michael Douglas. Ja, das ist der Sohn. Kirk Douglas war ein richtig guter Schauspieler und hat in vielen Filmen mitgespielt, vor allen Dingen in einigen guten Western auch. aber das ist eigentlich nicht das Thema, das war ein Scherz gewesen. So, das Thema ist nicht der Tod von Kirk Douglas, das Thema ist auch nicht die Wahl unseres Ministerpräsidenten, der dann tatsächlich für 3 Tage im Amt war, sondern ich möchte heute Morgen sprechen über den Coronavirus. Ich hatte das ja letzten Sonntag schon angekündigt. Wir werden heute Morgen aus aktuellem Anlass sprechen über den Coronavirus. Also unser Thema ist heute, wie schütze ich mich vor dem Coronavirus? Und soll nur noch einer behaupten, dass unsere Predigten hier nicht relevant sind. So, Frage Nummer 1, wie gefährlich ist der Virus? Für alle die, die das nicht in den Nachrichten verfolgt haben, also gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen und ganz unterschiedliche Informationen. Die offizielle Version so von Regierungsseite ist noch, naja gut, ist alles nicht so schlimm. Die Grippe fordert jedes Jahr mehr Todesopfer als Corona, bis jetzt. So, vielleicht ist es alles gar nicht so schlimm und vielleicht wird das alles überdramatisiert. Das kann durchaus möglich sein. Ja, vielleicht aber auch nicht. Mit Stand vom 7.2., das war jetzt der Freitag, vorgestern, gab es in China, wo der Virus als erstes ausgebrochen ist, 31.215 Infizierte und 636 Tote. Und was mich immer interessiert hat, die Zahl habe ich zum ersten Mal gefunden, wie viel sind denn inzwischen genesen? Und das sind 1.705. Also es gibt welche, die es überlebt haben. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber wenn man es jetzt mal alles zusammenrechnet, stellt man fest, das ist eine Sterberate von 27%. Ja, das ist ein kleines bisschen mehr als jeder Vierte. Und das finde ich schon bedenklich. Die Zahlen ändern sich ständig. Heute Morgen habe ich gelesen, sind es inzwischen 813 Tote und fast 40.000 Infizierte. Inoffizielle Quellen sprechen von bis zu 150.000 Infizierten, also das ist dann schon eine ganz andere Zahl. Auf alle Fälle gibt die Weltgesundheitsorganisation zu, dass sich die Zahl der Infizierten täglich um 3.000 bis 4.000 erhöht. Täglich 3.000 bis 4.000. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte gehört habt von diesem Kreuzfahrtschiff, was da in Yokohama unter Quarantäne gestellt worden ist, 3.700 Passagiere und 61 davon sind offiziell infiziert und 273 sind unter Verdacht. So, die Frage für mich ist eigentlich, wie resistent ist der Virus außerhalb des menschlichen Körpers? Man sagt, auf dem Schiff ist, auf das Schiff ist der Virus gekommen durch einen Infizierten, der da irgendwann im Januar drauf war. Ja, inzwischen ist es auch in Europa angekommen. In Deutschland haben wir, glaube ich, 14. Gestern kam die Meldung, in den Schweizer Alpen gab es 5 Briten, die sich infiziert haben. So ist, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Nachrichten, unterschiedliche Meldungen über die Gefährlichkeit, über die Auswirkungen, die dieser Virus haben kann. Woher kommt der Virus? Wo kommt er her? Offizielle Quellen sagen, ja, das hat seinen Ursprung auf einem Fleischmarkt in China, kommt von dem Schuppentier. wenn du noch nichts von dem Schuppentier gehört hast, ich habe bis jetzt auch noch nichts davon gehört, das ist das meistgejagte Wildtier in China, weil es eine Delikatesse ist für die Chinesen. Und dort soll es also zum ersten Mal auf einen Menschen übertragen worden sein. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Andere sagen, ja, in Wuhan, wo das also zuerst ausgebrochen ist, gibt es interessanterweise ein Hochsicherheitslabor, womit extrem gefährlichen Krankheitserregern experimentiert wird und ist das einzige in China. Ob das jetzt Zufall ist, weiß ich nicht. Also das einzige mit der Sicherheitsstufe 4. Keine Ahnung. Also, es gibt eine Menge Dinge, die die Medien versuchen uns zu verkaufen. Was da jetzt dran ist, weiß ich nicht. Aber ich habe noch eine andere Quelle gefunden und da habe ich ganz exakte Informationen gefunden, wo das Virus tatsächlich herkommt. Möchtest du es wissen? Apostelgeschichte 10, Vers 38. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Weißt du, das ist in der Bibel übrigens, ja? Das Wort Gottes ist aktueller als die Zeitung von morgen. Und das Wort Gottes ist eine absolut zuverlässige Quelle für jegliche Art von Informationen. In Apostelgeschichte 10, 38 heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Es heißt hier, er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Und damit haben wir die Quelle, damit haben wir die Ursache jeglicher Krankheit. Und das schließt den Coronavirus mit ein. Krankheit kommt nicht von Gott. Es heißt hier nicht, er heilte alle, denen Gott Krankheit auferlegt hatte. Die Gott mit Krankheit gesegnet hatte. Sondern er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Jesus nennt Krankheit eine Überwältigung Satans. So, wir wissen jetzt, wo dieser Virus herkommt. Das ist schon mal gut, oder? Okay, sagst du, ja, kann ich mit übereinstimmen, Krankheit kommt nicht von Gott, aber Gott hat diesen Virus zugelassen, offensichtlich. Ja? Gott hat diesen Virus zugelassen. Gott hat das erlaubt. Gott ist ein guter Gott, ein liebevoller Gott. Aber er ist gleichzeitig auch ein heiliger Gott und ein gerechter Gott. Und so wie die Bibel über Segen spricht, spricht die Bibel auch über Gericht. Und Gericht kommt nicht dadurch, dass Gott mal schlecht geschlafen hat und dann irgendwo schon so mürrisch aufgewacht ist und sagt, okay, schlechte Laune, ja, und wen wollen wir denn heute mal verfluchen, ja, und welche Krankheit wollen wir denn heute mal freisetzen oder so. Das ist nicht Gericht. Gericht ist die Konsequenz, wenn wir uns von ihm entfernen. Wenn wir uns von ihm entfernen, bedeutet, dass wir begeben uns raus aus seinem Schutz. Wir begeben uns raus aus seinem Einfluss. Und das bedeutet, wir bewegen uns in andere Einflussbereiche hinein. Und Dinge bekommen Einfluss auf uns und auf unser Leben, die nicht von Gott sind. Und die nicht Gottes Wille sind. Aber Gott erlaubt diese Dinge, weil er unseren Willen respektiert. Er respektiert es. So, die Bibel spricht sehr, sehr klar über Gericht. So, wir haben diesen Virus und viele fragen sich, okay, wie gefährlich wird es noch werden? Ja, meine Güte, die Grippe-Epidemie haben wir fast jedes Jahr. ist auch nichts anderes. Ja? Okay. Gut. Vielleicht ist das so, vielleicht ist es gar nicht weiter dramatisch, vielleicht auch nicht. Auf alle Fälle steht jetzt die Frage, wie schützen wir uns? Wie schützen wir uns? Öfter mal die Hände waschen. Ja. Ist da zum Beispiel ein guter Ratschlag so? Als erstes, ja, es ist relativ dünn, was es so an Ratschlägen gibt, auch von offizieller Seite. Ja, öfter mal die Hände waschen, regelmäßig die Hände waschen. Ja, andere sagen, ja, Mundschutz. Ja. Ich bin gespannt, ich bin eigentlich schon gespannt, wann der Erste mit Mundschutz in Suhl auftaucht. Ja. Hast du dich schon eingedeckt mit Mundschutz? Es gibt schon Lieferengpässe. Wie schützen wir uns? Also auf alle Fälle, offiziellen Informationen nach, gibt es bis jetzt noch keinen Impfstoff zur Immunisierung gegen diesen Virus. Selbst der Arzt in China, der als erstes diesen Virus entdeckt hat, ist inzwischen dran gestorben. Super dramatische Geschichte. Weißt du was? Es gibt einen Impfstoff. Es gibt einen Impfstoff, von dem die Weltgesundheitsorganisation nichts weiß. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann geh zu Psalm 91. Psalm 91. Und dort finden wir, was Gott über diese Situation sagt und über uns in dieser Situation. Psalm 91. Da solltest du dir einen Bookmark machen, wenn du deine Bibel auf einem elektronischen Gerät liest. Oder markierst es dir in deiner Bibel in Buchform. Psalm 91, ich lese nach der Elberfelder Übersetzung, da heißt es, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Das heißt, das, was jetzt anschließend kommt, gilt nicht für jeden, sondern es gilt für jeden, der sich qualifiziert. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Wer von euch glaubt, dass der Schatten des Allmächtigen ein sicherer Zufluchtsort ist? Ja, wunderbar. Es heißt, wer im Schutz des Höchsten wohnt, wo wohnen wir? Ist Gott jemand, den wir ab und zu mal besuchen, dem wir ab und zu mal begegnen, nachdem wir ab und zu mal rufen, wenn wir ihn brauchen? Oder haben wir eine Entscheidung getroffen, Herr, du bist unser dauerhafter Wohnort, du bist unser dauerhafter Aufenthaltsort? Die Bibel sagt, denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn wir ihn aufnehmen in unser Leben, wenn wir ihn zum Herrn unseres Lebens gemacht haben, dann ist er in uns und wir in ihm. Enger geht es nicht. Dichter können wir nicht bei ihm sein. Das ist eine Dimension, die der Autor dieses Psalms noch gar nicht kannte. Denn dieser Psalm wurde geschrieben unter dem alten Bund. Aber da ist schon so viel Segen, so viel Schutz, so viel Bewahrung, so viel Verheißung unter dem alten Bund. Der Bund, unter dem wir durch Jesus Christus leben, jetzt, beruht auf noch besseren Verheißungen, sagt die Bibel. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, was soll das noch alles werden? Wahrscheinlich bin ich der Nächste, den es erwischt. Oh Gott, tu doch was. Was sagen wir zum Herrn? Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Das ist die Sprache des Glaubens. Das ist die Stimme des Glaubens. Das ist, was aus unserem Mund kommen sollte und nichts anderes. Er ist meine Zuflucht. Er ist meine Burg. Er ist mein Gott. Er ist nicht nur Gott. Er ist mein Gott. Ich vertraue auf ihn. Denn, Vers 3, er rettet dich vor der Schlinge des Vogelstellers. Vor der verderblichen Pest. Er rettet dich vor der verderblichen Pest. Egal wie verderblich Corona wird oder nicht. Hier in meiner Bibel heißt es, er rettet mich vor der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Jetzt kommt was ganz Wichtiges, Vers 5. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Wir sollen uns nicht fürchten. Vor keiner Pest, vor keiner Seuche, vor keiner Krankheit. Warum sollen wir uns nicht fürchten? Weil wir uns nicht zu fürchten brauchen. Weil er schon versprochen hat, dass er uns errettet davon. Weil er schon versprochen hat, dass er uns bewahrt davor. Du sagst, wirklich? Pass auf, wenn du denkst, das ist gut, schau dir den nächsten Vers an. 1000 fallen an deiner Seite. 10.000 an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Wir sind nicht der Statistik unterworfen. Ja? Wir sind nicht der Statistik unterworfen. Der Pastor hat gesagt, in China stirbt jeder Vierte dran. Ja? Rein mathematisch so. Zählen wir mal durch. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wenn 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so erreicht es dich doch nicht. Schau, das ist das, was er versprochen hat. Das ist das, was er gesagt hat. Das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe. Das sind nicht einfach ein paar nette, tröstende Worte. Das ist, was er verheißen hat in seinem Wort. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt, was hast du gesagt? Der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Ich bin bei ihm. Ich bin Teil seines Hauses. Ich bin Teil seiner Familie. Ich bin geborgen und ich bin sicher bei ihm. So begegnet dir kein Unglück, ich bin bei Vers 10 inzwischen. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage nahe deinem Zelt. Nun, wir wohnen inzwischen in Häusern mehr als in Zelten. Aber ich glaube, wir können diese Verheißung genauso in Anspruch nehmen. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Vipern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Wir verstehen, welches Bild, welche Symbolik Schlangen haben. Ja? Junglöwen und Schlangen trittst du nieder, weil er an mir hängt, sagt Gott. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Erinnert euch, was wir vorhin gesagt haben, Verbindung. Er in uns, wir in ihm. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. So, das sind zwei Sachen, die wir hier finden. Erstens, wir hängen an ihm, wir sind verbunden mit ihm. Zweitens, wir kennen seinen Namen. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Wir kennen seinen Namen. Ja, damit wir seine Nummer im Telefonbuch finden, wenn wir mal anrufen müssen oder so. Ein Name hatte zu dieser Zeit eine ganz andere Bedeutung. Ein Name beschreibt das Wesen einer Person. Gott gibt sich selbst im Laufe der Jahrhunderte durch die Bibel durch verschiedene Namen. Einer seiner Namen ist der Herr, mein Arzt. Ein anderes, der Herr, mein Hirte. Ein anderes, der Herr, mein Versorger. Kennen wir seinen Namen? Weiß ich, dass er mein Arzt ist? Weil er meinen Namen kennt, will ich ihn schützen. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Das ist, was Gott sagt. Das ist, was Gott sagt. Die Frage ist, bin ich bereit, das zu glauben? Bin ich bereit, das zu glauben? Und natürlich ist es jetzt leicht, so in so einem Gottesdienst zu sagen, ja, Halleluja, ich glaube, das passt, ja. Bin ich bereit, das zu glauben, wenn die ganze Welt um mich herum was anderes sagt? Bin ich bereit, das zu glauben, wenn meine Gefühle was anderes sagen? Wenn meine Erfahrung was anderes sagt? Wenn mein Arzt was anderes sagt? Bin ich bereit, das immer noch zu glauben? Weißt du, was Corona so gefährlich macht? Ja, die ganz speziellen Eigenschaften und dass noch kein Impfstoff entdeckt wurde und entwickelt wurde, bla 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 bla. Nein. Nein. Was diesen Virus wirklich gefährlich macht, ist die Furcht, die er auslöst. Die Furcht, die er auslöst. Furcht ist nicht einfach nur ein Gefühl. Angst ist nicht einfach nur ein Gefühl. Furcht ist eine geistliche Kraft. Furcht ist eine geistliche Kraft, eine gewaltige geistliche Kraft. Furcht ist pervertierter Glaube, umgekehrter Glaube. Im 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Paulus nennt Furcht einen Geist. Er sagt, wir haben nicht den Geist der Furcht empfangen. Dreh dich mal zu jemandem und sag ihm, ich habe nicht einen Geist der Furcht empfangen. Furcht ist eine geistliche Kraft. Es wurde mir neulich erst wieder bewusst, es ist bestimmt keine 2 Wochen her, bin ich nach Suhl gefahren. An dem Tag war wieder so ein bisschen, ja, so um die 0 Grad, Gefahr von Reifglätte. Und ich fahre so über die Kuppe vom Friedberg und dann sehe ich schon beim Runterfahren Blaulicht, Polizei. Und dann wurden wir auf die andere Fahrspur geleitet und dann ein Stück hin und da konnte man sehen, da hat es einen Unfall gegeben. Ja, ein Auto war aus welchen Umständen auch immer oder ja anders. Was eigentlich passiert ist, habe ich dann später in der Zeitung gelesen, aber was ich sah, war einfach ein Auto, was auf dem Dach lag und ziemlich zermatscht aussah. Und weißt du was? Während ich dort vorbeifuhr, konnte ich diesen Geist der Furcht spüren. Das war so real. Das war so real in mir. Ja? Guck dir das an. Das kann passieren. Und dir wird es auch irgendwann passieren. Wahrscheinlich bald. Hast du solche Gedanken schon mal gehört? Ja? Furcht ist ein Geist. Du wirst der Nächste sein. In solchen Situationen ist das so real. Und wir können das nicht zulassen. Wir können es nicht erlauben, dass wir uns mit diesem Virus infizieren. Dass unser Denken sich mit diesem Virus von Angst infiziert. Das wird passieren und das wird passieren und das wird passieren. Furcht ist ein Geist und dieser Geist kommt nicht von Gott, haben wir gerade gelesen. Aber wenn wir die Tür unseres Herzens dafür öffnen, wenn wir ihm Raum geben, gewinnt er Macht über uns, er zerstört unser Leben. Er fängt an, uns zu kontrollieren. Er beraubt uns und schränkt uns ein. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns regelmäßig immunisieren dagegen. Du sagst, wie geht das? Das Wort Gottes. Was sagt Gott über mich? Was sagt Gott über meine Situation? So, also so eine regelmäßige Dosis, Psalm 91. Gerade wenn du sagst, Furcht ist ein Problem, mit dem ich relativ oft zu tun habe. So eine regelmäßige Dosis, Psalm 91, ist schon mal ein guter Anfang. Satan versucht mit aller Gewalt Furcht in unser Leben zu bringen. Ja? Und so diese ganzen negativen Vorahnungen, diese ganzen negativen Erwartungen. Ja? Vor Tagesanbruch ist die Nacht immer am dunkelsten. Habt ihr den Spruch schon mal gehört? Ja? So, das heißt, eigentlich wünsche ich mir, dass es besser wird, aber wahrscheinlich wird es schlimmer. Ja. Wahrscheinlich wird es schlimmer. Ja. Vor den großen Durchbrüchen kommen immer große Herausforderungen. Aber das Problem ist, der Durchbruch kommt nie. Es ist nur Herausforderung über Herausforderung. Ja. Und, oh, meine Güte, das ist alles so schlimm. Ja. Der Feind schläft nicht. Was soll das bedeuten, der Feind schläft nicht? Wenn es schon mal gut läuft, wahrscheinlich wird es nicht mehr lange so gut laufen. Ja? Das ist irgendwo so ein Stück, so ein bisschen in unserer DNA als Deutsche. So dieser penetrante Pessimismus. Ja? Ihr kennt die Geschichte, wo ein Deutscher in den Himmel kommt. Ja? Ein Deutscher kommt in den Himmel. Ja? Zwei Deutsche kommen in den Himmel. Zwei Deutsche kommen in den Himmel. Ja? Kommen da rein. Und sind schier überwältigt von dieser ganzen Schönheit, von dieser ganzen Fülle. Boah, ist das toll, boah, ist das toll. Und der eine sagt zum anderen, ist das nicht fantastisch hier? Sagt der andere, ja, aber wer weiß, wie lange. Aber weißt du was? Ich bin von meiner DNA kein Deutscher mehr. Ja. Du sagst, ja, ich weiß, wir sind Weltbürger. Nein, das meine ich nicht, überhaupt nicht. Ich glaube sogar, dass ein bisschen gesunder Patriotismus nicht verkehrt ist. Aber ich bin von meiner DNA als erstes ein Bürger des Himmels. Meinem alten Leben, meinem alten Mensch bin ich gestorben in Christus und mit Christus. Ich bin ein Bürger des Himmels. Ich werde es nicht irgendwann sein, sondern ich bin es jetzt, sagt das Wort Gottes. So, das heißt, für mich gelten andere Regeln. Für mich gelten andere Gesetzmäßigkeiten. Für mich gilt, wenn 1000 fallen zu meiner Seite und 10.000 zu meiner Rechten, so erreicht es mich doch nicht. Schau, wovor wir uns wirklich, wirklich, wirklich schützen müssen, ist nicht ein Virus, sondern wovor wir uns wirklich, wirklich schützen müssen, sind Gedanken von Furcht. Gedanken von Angst. Und wir schützen uns nicht dadurch, dass wir einfach sagen, oh, ich will mich nicht fürchten, ich will mich nicht fürchten, ich will mich nicht fürchten. Ja? Es ist nicht irgendwie so Autosuggestion oder wie auch immer wir das nennen wollen. Das funktioniert nicht. Im Hiob, Buch Hiob, Kapitel 3, gibt es eine sehr interessante Stelle. Ich persönlich glaube, dass diese Stelle eine ganz wichtige Stelle ist, um das gesamte Buch Hiob zu verstehen und zu verstehen, was mit Hiob passiert ist. Und zwar redet Hiob hier in Hiob 3, Vers 25. Und er sagt Folgendes, er sagt, denn ich fürchtete einen Schrecken und er traf mich. Und wovor mir bangte, das kam über mich. Ich fürchtete einen Schrecken und er traf mich. Und wovor mir bangte, das kam über mich. Leute sind teilweise so überzeugt und so gefangen in Furcht und so überzeugt von dem Fluch. Ja, mein Großvater ist an Krebs gestorben. Meine Mutter ist an Krebs gestorben. Und meine Tante, zwei von meinen Tanten sind an Krebs gestorben. Das ist in unserer Familie und ich bin die Nächste, ich bin der Nächste. Ja, alle, als sie um die 50 rum waren, ich bin jetzt auch so um die 50 rum. Ja. Und wenn du einmal auf so einen Zug aufgesprungen bist, ja, egal wo es zwickt, egal wo es drückt, sofort, oh, das ist Krebs. Ja. Und wenn es dann letztendlich da ist, dann ist so wie so eine Erlösung, das habe ich doch gleich gesagt. Ja, das wusste ich doch gleich. Ja, ja, der Arzt hat es jetzt bestätigt. Ja. Und ja, dann ist mir übel und ich gehe zum Arzt und ich sage ihm schon, das ist wahrscheinlich jetzt Magenkrebs. Ne? Der Arzt untersucht mich, sagt, nee, ist einfach nur eine Magenverstimmung. Und dann sind wir sauer auf den Arzt. Nein, ich weiß, ja, ist Magenkrebs. Fing bei meinem Großvater genauso an, ich kann mich noch genau erinnern. Was ich befürchtete, ist über mich gekommen. Und wovor mir bangte, das traf mich. In der Übersetzung Neues Leben heißt es, was ich immer gefürchtet habe, ist eingetreten. Was ich immer gefürchtet habe, ist eingetreten. Weißt du, dass das funktioniert? Furcht ist pervertierter Glaube. Es gibt so viele Menschen, die genau nach diesem Konzept leben. Und die genau Dinge vor sich haben, die genau in diesen Gedanken von Furcht einfach gefangen sind und sagen, das wird kommen, da bin ich davon überzeugt, das kommt. Und wenn man ihnen was von Glauben erzählt, dann sagen sie, oh, das ist so schwer, das kann ich überhaupt nicht. Ja, das ist, als ob du in deinem Auto sitzt und die ganze Zeit rückwärts fährst. Und jemand sagt, weißt du, du musst einfach nur den Vorwärtsgang reinmachen. Und er sagt, das kann ich nicht. Ja, es funktioniert genauso, es sind die gleichen Prinzipien. Ja. In der alten Schlachterübersetzung, die finde ich besonders treffend hier bei diesem Vers, denn was ich gefürchtet habe, das ist über mich gekommen. Und wovor mir graute, das hat mich getroffen. Schau, wie funktioniert Furcht? Furcht kommt nicht einfach so, sondern Furcht ist immer basiert auf einem Gedanken. Und dieser Gedanke basiert auf einer Lüge. Er basiert auf einer Lüge. Das Problem ist nur, wir erkennen den Gedanken nicht als Lüge. Lüge tarnt sich immer als Wahrheit. Wenn Lüge als Lüge offensichtlich wäre, wer würde der Lüge glauben? Ja? Lüge tarnt sich immer als Wahrheit. Aber solange ich die wirkliche Wahrheit nicht kenne, bin ich der Lüge ausgeliefert. So, also Furcht gewinnt dadurch Kraft, dass ich diesem Gedanken der Furcht glaube. Ich gebe dem ganzen Ding Energie. Ich gebe dem ganzen Ding Kraft. Ja? Ich glaube, dass mich dieses Unglück treffen wird. Ich glaube, dass mich diese Krankheit töten wird. Ich glaube, dass Gott mich nicht erretten wird. Ich glaube, dass Gott mich nicht heilen wird. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, dass Gott mich nicht beschützen wird. Ich glaube, dass ich einen Unfall haben werde. Und wenn ich darauf bestehe, wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich das ausspreche, wenn ich das zu einem Teil meines Inneren mache, dann gewinnt das wirklich Kraft. Und irgendwann passiert es dann tatsächlich. So wie Hiob das hier für sich beschrieben hat. Irgendwann passiert es dann tatsächlich. Und was sagen wir dann? Da. Ich hab's schon immer gewusst. Ja, ich hab's schon immer gewusst. So, der einzige Schutz gegen Furcht ist Wahrheit. Und dann haben wir ein Problem, denn unsere Gesellschaft sagt, es gibt keine absolute Wahrheit. Wahrheit ist das, was du für dich als Wahrheit definierst, das ist dann deine Wahrheit. So, es gibt also 100.000 Wahrheiten. Das ist recht bequem, denn wenn niemand Wahrheit außerhalb von uns definiert, wenn es keine höhere Macht gibt als den Menschen, da gibt es niemanden, vor dem wir uns rechtfertigen müssen, vor dem wir uns verantworten müssen für unser Leben. Aber das ist eine Lüge. Gott ist real. Wir sind nicht aus Zufall entstanden. Wir sind nicht aus Zufall hier. Es gibt einen Gott, der uns geschaffen hat, der uns gemacht hat, der uns gewollt hat. Der unserem Leben Maßstäbe gegeben hat. Er definiert, wer wir sind. Er definiert unsere Grenzen. Er definiert unsere Möglichkeiten. Die Frage ist, sind wir bereit, dem zu glauben? Wenn wir in einer Welt voller Lüge leben. Und wenn wir es gewohnt sind, uns von all diesen Lügen beeinflussen zu lassen. Schau, es fällt vielen Menschen schwer, angesichts all des Unglücks, aller Krankheit, aller Not um uns rum. Es fällt uns schwer zu glauben, mich wird es nicht treffen. Stimmt das? Ja? Ich meine, mir geht's so. Ja? Mir geht's so. Das ist manchmal eine Herausforderung für mich. Denn das ist, was diese Welt mir vermittelt. Ja, es trifft alle anderen. Warum soll es dich nicht treffen? Was haben wir vorhin gelesen? Psalm 91. Wenn 1.000 fallen zu meiner Seite und 10.000 zu meiner Rechten, so trifft es mich doch nicht. Warum trifft es mich nicht? Warum sollte es mich nicht treffen? Warum sollte ich nicht Nummer 4 sein? Erinnert euch? Ja. 27% ja, sind bis jetzt, 27% der Infizierten mit Coronavirus sind inzwischen gestorben. Also wenn man die Zahl der Gestorbenen und die Zahl der Genesenen ins Verhältnis setzt. Weißt du was, ich möchte dir heute Morgen eine Grundlage geben für deinen Glauben, warum es dich nicht treffen sollte. Weil Gott einen Unterschied macht. Gott macht einen Unterschied. Als Gott Mose den Auftrag gibt, sein Volk aus Ägypten herauszuführen, weigert sich der Herrscher Ägyptens, der Pharao, weigert sich. Und Gott sagt, ich werde ihn dazu bringen, dass er euch gehen lässt. Und er beauftragt Mose. Und Gott sagt, ich werde Plagen über Ägypten bringen, einfach nur um zu demonstrieren, dass ich Gott bin. Um Pharao zu zeigen, ich bin größer als du. Ich bin mächtiger als du. Und diese Plagen, das sind furchtbare Dinge gewesen. Nun haben wir aber das Problem, dass das Volk Israel auch in Ägypten wohnte zu der Zeit. So, was ist passiert? Eine der Plagen war Stechmücken oder Stechfliegen heißt es hier. Also irgendwelches sehr unangenehmes fliegendes Ungeziefer. Ja? Also irgendwelche Insekten. Und pass auf, was Gott sagt im 2. Mose 8, Vers 22. 2. Mose 8, 22. Die meisten von euch haben diesen Bericht schon mal gelesen, aber ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. 2. Mose 8, 22, da sagt Gott, ich werde aber an jenem Tag das Land Goschen, das ist so eine Region in Ägypten, das Land Goschen, in dem sich mein Volk aufhält, besonders behandeln, sodass dort keine Stechfliegen sein werden, damit du erkennst, dass ich der Herr mitten im Lande bin. Gott sagt, ich werde mein Volk besonders behandeln. Der Fluch wird nicht zu ihnen kommen. Die Stechmücken werden nicht zu ihnen kommen. Dann lesen wir in Kapitel 9 von einer Seuche, die über das Vieh der Ägypter kam. Lass mich mal lesen, Kapitel 9, 2. Mose 9, ab Vers 4. Aber der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh Israels und dem Vieh der Ägypter, sodass von allem, was den Söhnen Israel gehört, nicht ein Stück sterben wird. So Gott sagt, nicht nur ihr seid beschützt, sondern euer Besitz ist geschützt. Von eurem Vieh, euer Vieh wird nicht von der Seuche betroffen sein. Gott sagt, ich werde einen Unterschied machen. Auch setzte der Herr eine bestimmte Zeit fest, indem er sprach, morgen wird der Herr dies im Lande tun. Und der Herr tat es am Tag darauf, da starb alles Vieh der Ägypter. Aber von dem Vieh der Söhne Israel starb kein einziges Stück. Gott hatte gesagt, ich werde einen Unterschied machen. In 2. Mose Kapitel 9, da sind wir schon, ja, später. Vers 25 ist von Hagel die Rede, eine weitere Plage. Und der Hagel, 25 und 26, der Hagel schlug im ganzen Land Ägypten alles, was auf dem Feld war. Der Hagel zerstörte die Ernte. Vom Menschen bis zum Vieh, auch alles Gewächs des Feldes zerschlug der Hagel und alle Bäume des Feldes zerbrach er. Nur im Land Goschen, wo die Söhne Israel waren, fiel kein Hagel. Leute, das ist was, da müssen wir drüber nachsinnen. Das ist nicht einfach nur was, oh, der Pastor liest uns das mal vor und dann rauscht das so an uns vorbei. Das sind Dinge, über die müssen wir nachsinnen. Das müssen wir essen, das müssen wir zerkauen, das müssen wir in unser Innerstes aufnehmen. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Als nächstes lesen wir in Kapitel 10, wie Finsternis kommt über das ganze Land. Ich lese ab Vers 21, 2. Mose 10 ab Vers 21. Da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand gegen den Himmel aus. Dann wird eine solche Finsternis über das Land Ägypten kommen, dass man die Finsternis greifen kann. Und Mose streckte seine Hand gegen den Himmel aus, da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis 3 Tage lang. Du sagst, ja, das war Zufall, das war irgendwie eine Sonnenfinsternis oder so. Ja, ich habe noch keine Sonnenfinsternis erlebt, wo es wirklich komplett dunkel war. Man konnte einander nicht sehen und niemand stand von seinem Platz auf 3 Tage lang. Aber alle Söhne Israel hatten Licht in ihren Wohnsitzen. In der Neues Leben Übersetzung heißt es, dort jedoch, wo die Israeliten lebten, war es hell. Dort, wo die Israeliten lebten, war es hell. Sie waren nicht betroffen von der Finsternis. Du sagst, ja, das ist ja gar nicht möglich, das geht ja gar nicht, wie soll das funktionieren? Weißt du was, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir sind manchmal so skeptisch. So wie dieses kleine Mädchen, das in der Schule erzählt, wie Jona von dem Wal verschluckt wurde und dann errettet wurde. Und der Lehrer sagt, nein, das ist nicht möglich. War der Biologielehrer, das geht gar nicht. Ja, das ist einfach physiologisch nicht möglich. Und die Kleine sagt, doch, bei uns im Kindergottesdienst haben sie das erzählt. Der Lehrer sagt, nein, Kind, das sind alles Märchen. Glaub sowas nicht. Und sie sagt, doch, ich habe es nachgelesen, es steht wirklich in der Bibel. Und der Lehrer sagt, nein, die Bibel, das kannst du nicht alles so wörtlich nehmen. Das ist ein altes Buch. Das Mädchen ist ein bisschen betrübt. Und sie sagt, okay, aber wenn ich eines Tages in den Himmel komme, dann werde ich Jona fragen, wie es war. Der Lehrer dachte jetzt erst ganz schlau und sagt, ha, und was ist, wenn Jona in der Hölle gelandet ist? Da sagt sie, dann können Sie ihn fragen. Ja, wir können fragen. Wo war ich stehen geblieben? Ja. Dort jedoch, wo die Israeliten lebten, war es hell. Zweiter Mose Kapitel 11, die letzte Plage. Wir wissen alle, was passiert ist. Ich lese es trotzdem nochmal. 2. Mose Kapitel 11, Abvers 4. Mose nun sagte zum Pharao, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich ausgehen und mitten durch Ägypten schreiten. Dann wird alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Sklavin hinter der Handmühle, sowie alle Erstgeburt des Viehs. Da wird es ein großes Jammergeschrei im ganzen Land Ägypten geben, wie es noch keins gegeben hat und es auch keines mehr geben wird. Aber gegen keinen von den Söhnen Israel wird auch nur ein Hund seine Zunge spitzen, vom Menschen bis zum Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Das ist mehr als nur eine alte Geschichte. Ägypten ist ein Bild für diese Welt. Es ist Symbolik. Es ist ein Bild für diese Welt. Und Pharao ist der Gott dieser Welt. Satan. Mose ist ein Bild für Jesus, der das Volk Gottes rausführt. Und Gott sagt, ich werde einen Unterschied machen. Ich werde einen Unterschied machen zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Warum? Weil Gott ein willkürlicher, nicht verstehbarer, nicht begreifbarer Gott ist, der einfach das macht, wie er Lust und Laune hat. Wenn er gute Laune hat, dann haben wir Glück gehabt. Wenn er schlechte Laune gehabt hat, dann sind wir halt Teil der Ägypter, ja? So ist es nicht. Und es ist auch nicht so, wie Religion uns sagt, ja, wir müssen uns halt diesen Segen verdienen, wir müssen uns diesen Segen erarbeiten. Die Israeliten, das waren einfach bessere Menschen. Das waren bessere Menschen. Der Segen Gottes, der Schutz Gottes, Psalm 91, kommt nicht, weil wir bessere Menschen sind. Weil wir uns irgendetwas von Gott verdient hätten. Die Israeliten waren nicht besser als die Ägypter. Lasst mich euch Folgendes vorlesen im Kapitel 12, 2. Mose 12, Vers 23. Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Der Unterschied war nicht, dass die Israeliten besser waren als die Ägypter. In keiner Weise. Und weißt du, die Grundlage, warum ich glaube, dass mich dieser Virus nicht treffen wird und dass mich auch sonst kein anderes Unglück treffen wird, ist nicht, weil ich ein besserer Mensch bin als alle anderen um mich herum. Der Unterschied kommt durch das Blut. Der Unterschied kommt durch das Blut. Du sagst, welches Blut? Jetzt wird es ja ganz gruselig hier. Ja. Gott hatte gesagt, schlachtet ein Lamm. Schlachtet ein Lamm an diesem Tag und bereitet es zu und esst es. Nehmt es in euch auf. Lasst nichts davon übrig. Das heißt, esst es komplett. Diese Stelle hatte meine Oma sehr verinnerlicht. Sie sagte immer, der Teller wird abgegessen. Ja. Esst es komplett. Und dann nehmt das Blut dieses Lammes und streicht es an eure Türpfosten als Zeichen. Weißt du, was dieses Lamm ist? Es ist ein Sinnbild auf das vollkommene Opferlamm Gottes, das an einem Kreuz auf Golgatha gestorben ist und sein Blut vergossen hat. Und durch sein Blut bin ich bewahrt. Durch sein Blut bin ich geschützt. Durch sein Blut bin ich gerettet. Durch sein Blut bin ich geheilt. Nicht meine guten Taten qualifizieren mich, sondern sein Blut qualifiziert mich. Sein Blut, das über mir ist. Sein Blut, das vergossen wurde für mich, für meine Schuld, für meine Sünden. Das Blut, das die Israeliten damals an ihre Türpfosten gestrichen haben, das Blut dieses Lammes, hat nicht ihre Sünden weggenommen, es hat ihre Sünden nur bedeckt. Das Blut Jesu Christi nimmt ein für alle Mal all unsere Sünden weg und wäscht uns rein. Und das qualifiziert mich für den Segen. Das qualifiziert mich für den Segen. Nicht aufgrund dessen, was ich irgendwie getan hätte, was ich produziert hätte, was ich geleistet hätte, sondern das, was er für mich getan hat. Das Blut macht den Unterschied. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen. Er wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen. Er wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen. Gott macht einen Unterschied. Nicht aufgrund meiner Leistung, sondern aufgrund dessen, was er getan hat. Wenn 1000 fallen zu meiner Seite, 10.000 zu meiner Rechten, wird es mich doch nicht treffen. Wir können voller Kühnheit in die Zukunft gehen. Weißt du was? Ich weiß nicht, wie schlimm Corona werden wird. Aber ich denke, die Chancen stehen hoch, dass noch schlimmere Sachen kommen werden. In jeglicher Hinsicht. Aber ich fürchte mich nicht davor. Wenn 1000 fallen zu meiner Seite, 10.000 zu meiner Rechten, so wird es mich doch nicht treffen. Die Frage ist, hast du von diesem Lamm gegessen? Hast du von seinem Blut getrunken? Du sagst, wird das gruselig. Abendmahl, ja, das Mahl, was wir dann nehmen, das ist sein Leib, der für uns gegeben worden ist. Es ist sein Blut, das für uns vergossen worden ist. Das ist, was uns qualifiziert. Da ist keine magische Kraft dahinter. Ja? Es symbolisiert das, was er für uns getan hat. Das, was er für mich getan hat. Die Frage ist, habe ich das ergriffen, habe ich das empfangen, habe ich das angenommen? Wenn du heute hier bist und du sagst, boah, Pastor, ich bin mir nicht sicher. Du kannst heute sicher sein. Du kannst es heute ergreifen. Du kannst heute umziehen, von wo auch immer du wohnst, geistlich gesehen, in seine Gegenwart. Du kannst zu ihm kommen. So wie du bist. Und sein Blut reinigt dich von jeder Sünde. Wenn du sagst, Pastor, das betrifft mich, dann komm bitte nach dem Gottesdienst auf mich zu. Oder geh zu jemandem, den du hier kennst, dem du vertraust. Und dann bete zusammen. Und dann empfange das und ergreife das. Gott macht einen Unterschied. Nicht seiner Laune nach. Nicht dem Zufall nach. Gott würfelt nicht. Gott macht einen Unterschied dem Blut nach. Lasst mich euch eine letzte Stelle zeigen in Maleachi. Maleachi Kapitel 3. Das ist der letzte Prophet des Alten Testamentes. Es also steht direkt vor Matthäus. Maleachi 3, ich lese ab Vers 16. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte, und das Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchteten und seinen Namen achteten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscher, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Sie werden mir zum Eigentum sein. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Gott sagt, sie werden mir zum Eigentum sein. Sie werden mir gehören. Weißt du, Jesus nachzufolgen, bedeutet, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich gehöre ihm, ich bin sein Eigentum. Das ist, was Maleachi ankündigt in den letzten Versen des Alten Testamentes. Sie werden mir zum Eigentum sein und ich werde sie schonen. Und pass auf, was jetzt kommt in Vers 18. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten. Zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Ihr werdet wieder den Unterschied sehen. Ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten. Gerecht bin ich nicht durch meine Taten. Gerecht bin ich nicht durch meine Werke. Gerecht bin ich durch das, was Jesus für mich getan hat. Und ich habe das angenommen, ich habe das ergriffen. Es ist ein Geschenk. Wir können es uns nicht verdienen. Aber wenn das auf dich zutrifft, wenn du sagst, ich habe dieses Geschenk angenommen, dann erlaube nicht länger von Furcht dominiert zu sein. Dann fülle dein Herz, fülle dein Denken mit Wahrheit. Dann ernähre dich nicht hauptsächlich von dem, was die Medien sagen. Oh, wieder eine neue Meldung. Ja? Wieder eine neue Meldung. Wie nennt man das, wenn diese Eilmeldung, dankeschön, wieder eine neue Einmeldung, bumm, ja, auf meinem Handy, auf meinem Bildschirm, auf meinem Tablet, was weiß ich, ja, wieder sowas Schlimmes und es wird noch schlimmer. Weißt du, diese Dinge können uns hypnotisieren und früher als erstes gucken wir, was ist jetzt in der Nacht passiert, schon wieder die nächsten Eilmeldungen. Lass das nicht dein Fokus sein. Sondern fokussiere dich auf das Wort Gottes. Fokussiere dich auf das, was er gesagt hat. Gott sagt, man wird wieder einen Unterschied sehen. Man wird ihn sehen. Man wird ihn sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten. Zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Ihr Lieben, wir haben gute Nachrichten zu verkündigen. Es gibt keinen Grund zur Furcht. Egal, was die Medien uns mitteilen. Es gibt keinen Grund zur Furcht, wenn wir Jesus gehören. Wenn das Blut wirksam ist über unserem Leben, wenn wir das für uns in Anspruch genommen haben. Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Und jetzt ist die Stelle, wo wir ein kleines bisschen begeistert sein können. Nur mal so nebenbei. Halleluja, danke Herr, danke Herr, danke, 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 danke. Halleluja, danke Herr. Oh, Halleluja, Jesus, wir lieben dich und wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns errettet hast, dass du uns erlöst hast, dass du uns frei gemacht hast, dass wir nicht länger Sklaven der Furcht sein müssen. Danke Herr Jesus, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Du hast dein Blut für uns vergossen. Wir rühmen dein Blut. Wir preisen die Kraft deines Blutes, die uns bewahrt vor dem Verderber, die uns bewahrt vor dem Fluch. Herr, wir hätten den Fluch verdient, genauso wie jeder andere. Wir hätten ihn verdient. Aber du hast ihn getragen an unserer Stadt, Herr Jesus. Du hast ihn getragen, du hast uns frei gemacht davon. Und wir gehören dir, wir folgen dir nach, wir dienen dir, Herr Jesus. Alle Ehre sei dir, Herr. Alle Ehre sei dir. Halleluja, danke, Herr. Dank sei dir. Danke, dass du uns erlöst hast von dem Fluch. Danke, Herr. Danke, dass wir voller Kühnheit sagen können, wenn 1000 fallen zu meiner Seite und 10.000 zu meiner Rechten, so trifft es mich doch nicht. Mich trifft es nicht. Mich trifft es nicht. Weil du unsere Zuflucht bist, weil du unser Schutz bist, weil du versprochen hast, uns zu bewahren, uns zu behüten. Ich danke dir, dass wir in deiner Hand sind. Ich danke dir, dass du deinen Engeln Befehl gegeben hast über uns. Dass du Engel abkommandiert hast zu unserem Schutz, die uns begleiten, wenn wir auf Reisen sind, Herr. Die unser Haus umgeben. Danke, Herr. Dank sei dir, Halleluja, Herr, es ist so wunderbar, bewahrt zu sein von dir, Herr. Dank sei dir, alle Ehre sei dir, Herr, wir lieben dich. Wir lieben dich, Halleluja, danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Kannst du Amen sagen dazu?
Amen.
Amen. Amen. Gut. Dann wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit drüben im Café. Habt eine gute Gemeinschaft. Schaut nach, ob euch was von diesen Kleidungsstücken gefällt, die da